Radio 1. Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Der Talk. Live aus dem Studio 14. Die RBB Dachlounge. Mit Sophia Wetzke.
Guten Abend. Wow. Aus dem Studio 14 von der RBB Dachlounge an Sie hier im Publikum. Dankeschön für diesen warmen Empfang hier gerade. Guten Abend auch an Sie im Radio, vielleicht auch im Livestream. Herzlich willkommen. Also als wir uns im Mai 2022 zum ersten Mal in Berlin-Kreuzberg mit einem Mann namens Mark Reeder getroffen haben, bei sehr schönem Frühlingswetter, auf einem Friedhof, kein Witz, mit einem Aufnahmegerät, weil es da so ruhig war, hätte ich ehrlich gesagt noch nicht kommen sehen, dass anderthalb Jahre später eine große Doku-Podcast-Serie vollendet sein wird und dass wir hier heute mit den Protagonistinnen der Reihe, mit dem Team und vor allem mit den Fans einen ganzen Abend verbringen. Ich finde das ganz wunderbar. Dankeschön, dass Sie alle hier sind. Ich danke Ihnen allen auch, dass Sie diese Serie gehört haben, dass Sie sie weiterempfehlen, dass Sie uns so wunderschöne Nachrichten geschrieben haben, dass Sie Spotify-Fan-Playlisten zu dieser Serie angelegt haben. Also das ist wirklich der Wahnsinn. Wir als Team fühlen uns hier sehr geehrt. Was haben wir vor heute in den nächsten 2 Stunden? Wir werden über die Vergangenheit der Berliner Musikszene sprechen mit den Menschen aus dem Podcast, aber auch über den Status quo und über die Zukunft des Berliner Undergrounds und der Clubkultur. Denn die große Frage ist ja so reizvoll und legendär, die Berliner Musik Vergangenheit heute noch in die Welt strahlt. Was fangen wir denn an mit diesem Erbe und was können wir daraus lernen? Das ist Grenzgänger, der Talk zum Podcast und hier ist Musik von Mark Reeder und seiner ersten Berliner Band, die ihren ersten Auftritt im SO 36 hatte übrigens. Das sind die Unbekannten Radio War. Die Unbekannten Radio War zu hören in der ersten Folge von Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. In dieser Folge, in dieser ersten Folge, wenn Sie die gehört haben, greife ich ein Gefühl auf, das viele Leute in meinem Alter haben. Nämlich alles, was die Stadt und ihren Ruf heute so ausmacht, einfach verpasst zu haben. Ja, zu jung für die Love Parade, für die 80er sowieso. Wir kennen das alles nur noch aus Erzählungen. Deshalb braucht es Menschen, die das miterlebt haben und die uns durch diese Kulturgeschichte der Stadt durchlotsen, wie so ein Captain. Und der Captain dieses Podcasts kommt aus Manchester, lebt seit 45 Jahren in Berlin und heißt Mark Reeder. Hallo Mark, herzlich willkommen. Komm zu mir.
Dankeschön. Hallo Sophie.
Hi Marc, schön, dass du da bist. Danke. Wir haben uns ja oft genug gesehen in den letzten Monaten. Alles, was du uns in dieser Serie erzählt hast, diese ganzen Anekdoten, diese krassen Geschichten, das war ja so nicht geplant. Wir hören mal kurz in die erste Folge nochmal rein.
Ich wollte einfach nur nach Berlin fahren, das anschauen und ein paar Platten kaufen und dann einfach weg.
Zu dem Zeitpunkt weiß er noch nicht, welche Rolle er in den nächsten Jahren für Berlins Musik-Underground spielen wird.
Er ist nicht nur ein netter, freundlicher Typ, der Mann ist auch eine Legende.
My guest today is a legend of the underground music scene here in Berlin.
Eine wirkliche Musiklegende für Berlin.
Tja, vom Anhalter zur Musiklegende, was für eine irre Geschichte. Vor über einem Jahr haben wir uns das erste Mal getroffen. Jetzt ist die Serie draußen, jetzt sitzen wir zum Abschluss dieser Geschichte. Wie geht's denn dir damit, dass es jetzt vorbei ist?
Ja, ich muss damit abfinden. Für mich ist mein Leben nicht vorbei und die Podcast ist zwar vorbei, aber das geht schon weiter noch.
Du hast jede Folge gehört, immer ganz früh morgens, ich weiß das noch, und dann hast du uns immer deinen Eindruck per WhatsApp geschickt. Was in der Serie hat dich besonders überrascht zum Beispiel? Gab es Stellen, die dich zum Lachen gebracht haben, die dich erstaunt haben, vielleicht auch in Momenten, wo Menschen was über dich gesagt haben?
Ja, also für mich war es ist schwierig, natürlich meine eigene Stimme zu hören. Aber ich denke, da muss ich überwinden das irgendwie. Und ich höre die anderen Leuten einfach an, was sie über mich sagen oder was sie dabei gedacht haben und so. Und das macht Spaß. Und du hast es auch so toll erzählt.
Dankeschön.
Das für mich war es am wichtigsten, ja, dass irgendwie das, was ich erzähle, bei dir ankommt.
Ja.
Das war das Wichtigste.
Ja. Aber hättest du das... Dankeschön.
Danke.
Aber hättest du dir das mal träumen lassen, dass es mal so eine große Doku-Serie über dein Leben gibt? Also ich glaube übrigens, dass über unser aller Leben so eine Doku-Serie entstehen kann. Aber jetzt gibt es eine über dich. Das ist ja der Wahnsinn. Also, das ist surreal.
Das habe ich nicht ausgedacht. Hätte jemand anders ausgedacht. Anja Kaspari hat das ausgedacht. Ja. Und das war schon für mich einfach so, naja, sie meinte, wieso hat keiner was über dich gemacht?
Und ich habe gedacht, ja, es war allerhöchste Zeit.
Warum soll einer über was mich machen?
Wir haben ja viele Stunden im Studio verbracht. Wir waren auch draußen an verschiedenen Orten, immer mit einem Aufnahmegerät. Du hast uns zum Teil sehr persönliche Sachen erzählt, die dich, glaube ich, heute auch noch sehr berührt haben. War das immer so leicht für dich, wirklich alles so auf den Tisch zu legen für uns?
Leben ist sowieso nicht leicht. Und ja, also es kommt auf die Fragen drauf an. Ja, hätte ich auch gar nichts erzählen können, wenn du mich nicht gefragt hast, die richtigen Fragen. Wenn die ankommen, dann gibt auch entsprechende Antwort.
Gab es dann Sachen, über die du vorher selten oder noch nie gesprochen hast?
Ganze Menge Sachen. Ja. Die kommen aber leider nicht in den Podcast.
Okay, vielleicht machen wir eine zweite Staffel. Marc, ich glaube, hier im Publikum sind ganz viele bekannte Gesichter, die du zum Teil wahrscheinlich auch lange nicht gesehen hast. Wie ist das für dich, die alle heute wiederzusehen?
Sehr schön.
Nach so vielen Jahrzehnten.
Sehr schön. Wirklich sehr schön. Freue ich mich total. Es freut mich total, dass die Musik uns damals zusammengebracht hat, bringt uns auch heute auch alles zusammen. Und das ist das Schöne an Musik.
Da kann man mal, die Musik bringt uns zusammen, da kann man applaudieren, das finde ich auch. Zusammenbringen ist ja auch ein schönes Stichwort. Wir werden hier gleich zu dritt sein auf dieser Bühne. Ich freue mich auf unsere erste Gästin, die Sie auch im Podcast hören. In der vierten Folge taucht sie das erste Mal auf, denn was wäre vor allem West-Berliner Underground-Geschichte ohne die Frauen und ohne Bands wie diese Band Malaria, kaltes, klares Wasser.
Yeah.
Das sind Malaria, gegründet 1981 in West-Berlin von einer Gruppe Frauen, die, so habe ich das empfunden, keinen Bock hatten auf klassische Pop- oder Rockmusik nach so einem herkömmlichen Rezept und einfach ihre eigenen Regeln machen wollten. Und eine davon, die hören Sie auch im Grenzgänger-Podcast, aber sie ist heute auch hier. Hallo Gudrun Gut, herzlich willkommen.
Hallo. Hallo. Vielen Dank. Vielen Dank.
Sehr, sehr schön. Uns war es sehr wichtig, diese Berliner Musikgeschichte nicht nur als Geschichte von Männern zu erzählen, weil sie das ja eben nicht nur ist. Gudrun, wie ging es dir denn damit, deine Story und die deiner Bands in diesem Podcast zu hören?
Den zu hören?
Deine Geschichte in diesem Podcast.
Ich fand es, mir hat der Podcast wahnsinnig gut gefallen.
Dankeschön.
Ich habe wirklich dann irgendwie abends um 7 angefangen und bis 3 Uhr nachts irgendwie durchgehört.
Ich weiß,
sämtliche
du hast mir
nachts
eine E-Mail geschrieben, dass du Binge gehört hast. Alle
ja,
miteinander
ich konnte nicht mehr aufhören. Ich fand es ganz toll, weil plötzlich, sonst höre ich gar keine Podcasts. Und das war dann für mich so, plötzlich wusste ich, warum viele Leute, ich höre eher Musik eigentlich und im Podcast sind meistens nicht so viel Musik. Und dann war mir klar, dass man natürlich da durch dieses Format viel weitergehen kann. Das fand ich ganz toll. Weil mein B-Movie macht, der hat ja auch schon viel erzählt, aber dass es so plötzlich so wirklich so ins Detail geht und wie die ganze, man konnte richtig mitleben und ich habe mich auch unheimlich gefreut, Elisabeth zu hören. Auch diese Label-Geschichte, die sie erzählt, die mir damals gar nicht bewusst war. Das muss ich wirklich sagen.
Marc, du hast uns erzählt, wie einschneidend das war für dich, Gudrun und auch Bettina und diese Bands, diese Frauenbands, das erste Mal live zu sehen. Kannst du uns diesen Moment nochmal beschreiben? Wenn ich es richtig erinnere, warst du wirklich so ziemlich mindblown, als du die das erste Mal auf der Bühne gesehen hast.
Es war einfach gobsmacking einfach.
So ein für was war es gobsmacking?
Ja, gobsmacking, wo du einfach so... So mit offener Fresse da sitzen, so.
Warum?
Wow. So. Ja, weil es war komplett was anderes zu was ich gewohnt bin. Also, ich komme aus England und habe ich irgendwie so als Kind irgendwie Beatles gehört und Stones und so und Sachen. Und dann die ganze Popmusikgeschichte miterlebt, Punkrock. Und dann komme ich nach Berlin und sehe ich etwas, was damit überhaupt nichts mehr zu tun hat, im Prinzip. Den Spirit schon, aber so das, was musikalisch gemacht haben, war einfach, es war Mania D. Es war so, wow. Ja, das war, und du hast mir davon erzählt, dass du spielst im SO und ich habe das leider nicht, ich habe das Konzert verpasst, aber so das zweite Mal, denn da habe ich dann irgendwie, glaube ich, war es im Arsenal gewesen oder sowas, dann das Konzert
ja, Arsenal,
gesehen,
genau.
Arsenal. Und es war Kino, ja. So was.
Gut, und ihr wart da, glaube ich, wenn ich es richtig verstanden habe, keine ausgebildeten klassischen Musikerinnen. Und trotzdem wart ihr super selbstbewusst, habt euch auf diese Bühne gestellt, habt einfach gemacht. Kam das immer bei allen gut an?
Habe ich mich Nein, auf keinen Fall. Aber das war uns auch relativ egal. Also wir haben so wirklich so ein bisschen gemacht, was wir dachten, was jetzt ganz nötig und wichtig ist. Und wir hatten ein großes Selbstbewusstsein, das muss man ja wirklich sagen. Und es ging auch bei der Musik darum, nicht das zu tun, was alle machen. Mhm. Das war auch unsere Maxime. Also wir haben alle irgendwie schon, natürlich vorher, also bei Manja D., Beate hat auch Tontechnik-Ausbildung, hat Bass gespielt. Ich hatte Akkordeon früher gespielt und so. Also man hat schon so, aber ich habe dann genau das nicht, ich habe kein Klavier gespielt, sondern eben Schlagzeug gespielt, weil ich das nicht konnte, aber weil ich eine Idee hatte, wie dieses Schlagzeug unbedingt zu klingen hat. Mhm. Und es sollte eben anders klingen. Weil wir hatten in Deutschland nicht so richtig eine Popkultur, wie das England hatte. Es war einfach nichts da. Und deswegen waren wir natürlich auch ein bisschen, ich fand es toll, dass Mark das irgendwie verstanden hat. Ja. Weil er eben aus einer Popkulturszene kommt. Das war für mich dann.
Dass ihr so mutig wart, lag das vielleicht auch daran, dass das in Berlin damals einfach möglich war? Also was war so das Gefühl Anfang der 80er in West-Berlin? Auch für dich ganz persönlich?
Für mich, ich meine, es ist wirklich ein bisschen länger her.
Es war alles neu.
Mein Erinnerungsvermögen.
Es war alles neu.
Ja, wir haben uns gelangweilt und wir wollten uns selbst unterhalten. So war es eigentlich.
Weil alles, was du warst geboten, so eifrig irgendwie so im Plattenladen, weißt du, so, weil so die machen alle diese Musik und wir müssen auch das auch machen.
Ja, genau.
So, und so kam das einfach bei mir rüber, so ich will und ich mache alles, was ich kann, um das zu möglich machen. Ja. So. Und du hast
der Wille
so,
war groß.
so erzählt, so selbstverständlich. So. Und deswegen fand ich das einfach interessant.
Und Marc zirkelte immer wie so ein Satellit um euch rum, hat euch auch geholfen, ne?
Ja, Marc hat uns viel geholfen. Ja. Also auch mit seiner, also das war mir auch nicht so klar, dass er denn die Platten an die Radiostation geschickt hat. Ich meine, ich weiß jetzt alles, was es heißt, was das ganze Musikbusiness bedeutet. Mhm. Aber damals wussten wir natürlich gar nichts. Weil es das nicht gab in Deutschland. Es gab ja nur Major Company. Indie ist gerade erfunden worden und wir wussten nicht, wie das alles läuft. Und Marc hat dann irgendwie da sich ein bisschen gekümmert. Hat
ja, ich hab John Peel Platten geschickt. Ich hab die gekauft, dann habe ich den John Peel gleich geschickt. Und ich dachte mir so, mal sehen, ob er vielleicht was spielt dann. Und hat er dann tatsächlich gespielt. Und dann irgendwie so, und dann irgendwann, glaub ich, so 82 kam er nach Berlin, also damals und so. Und habe ich ihm dann auch gesagt.
Marc, letzte Frage an dich. Welche Bedeutung hatten denn Frauen wie Gudrun, aber auch Elisabeth Recker mit dem Label und Bettina Köster rückblickend, auch für die Berliner Musikgeschichte?
Ohne die Frauen hätten das gar nicht entstanden. So einfach
wie ist alles in der Welt.
Alles. Genau. Ist genau so. Die Männer kriegen das nicht auf die Reihe. Und Papi zählt nur Unfug und so. Und ihr habt das irgendwie schon richtig gemacht.
Gudrun, gut, danke für eure Songs und danke, dass du heute Abend hier bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Sehr schön. Eine weitere Band aus dem Soundtrack unseres Podcasts Grenzgänger hat sich Ende der 70er in Manchester gefunden. Marc, du bist dort auch groß geworden. Du warst mit den Bandmitgliedern befreundet, wolltest sie dann unbedingt für ein Konzert nach Berlin holen. Das ist dir auch gelungen, auch wenn es nicht ganz einfach war. Und über diesen wirklich einzigartigen Abend sprechen wir gleich. Das sind Joy Division. Das ist die Band Joy Division. Love Will Tear Us Apart. Am 21. Januar 1980 findet ein Konzert im Westberliner Kant-Kino statt. Die Band Joy Division ist heute eine der legendärsten der Musikgeschichte, muss man wirklich so sagen. Damals interessiert sich in Berlin aber fast niemand für sie. In der dritten Folge von Grenzgänger erzählen wir von diesem Abend.
Da kamen 58 Leute zu unserem Konzert. Ich war total enttäuscht, ihr Idioten, ja, so, verstehst du nichts.
Ja, es wird das erste und gleichzeitig das letzte Konzert dieser Band in Berlin sein, mit gerade mal 58 Leuten und einem enttäuschten Organisator, nämlich Marc. Dass das das erste und letzte Konzert sein wird in Berlin, das weiß an dem Abend aber noch keiner. Und Marc, nicht nur du bist damals mit dabei, sondern auch ein guter Freund von dir, der damals die wahrscheinlich einzigen Fotos dieses Abends gemacht hat. Herzlich willkommen, Hermann Waske. Hallo, schön, dass du da bist. Ich glaube, du bist tatsächlich einer der ersten Leute, die Marc Reeder damals kennengelernt hat, als er hier in West-Berlin gestrandet ist, oder? Wisst ihr noch, wie ihr euch kennengelernt habt?
Ich habe ihn mit Joy Division-Platten in Superfly gebracht, weil er war der DJ in Superfly.
Oh, du warst ja,
am Adenauerplatz, war so eine Diskothek.
Erzähl Hermann gerne, wie du das erinnerst.
Erzähl es. Ich bin nach Berlin gekommen aus Norddeutschland, wo Regeln nicht in Frage gestellt worden sind. Und dann, ich hatte an der FU eine Zulassung und wollte voll loslegen, war Streik. Also habe ich erstmal die University of Life studiert und bin im Nachtleben gelandet. Und da habe ich den Marc kennengelernt und Marc war ein... mit den Joy Division Platten, es war ein Visionär. Ja,
der ist dann wirklich losgezogen mit den Platten und hat gesagt, hier, du bist doch DJ, ist eine super Band, leg mal auf.
Absolut. Okay. Und ich konnte der Versuchung nicht widerstehen.
Aber hat es gleich gezündet bei dir? Oder
absolut,
hat,
absolut. Ja.
Er war der einzige DJ in Berlin, der irgendwie gespielt hat. Ich habe die Platten zu alle Discos gebracht.
Aber warum hat sich da keiner für interessiert? Das war vielleicht der Zeit voraus, oder? Ich finde das so verrückt.
Ich habe keine Ahnung, warum es den Leuten nicht gefallen hat oder sowas. Ich glaube, die konnten keine Verbindung zu dieser Musik irgendwie haben. Aber Hermann hat das sofort verstanden in seinem Programm, was er gespielt hat an Musik. Und es hat total gepasst. Und deswegen war er der Einzige.
Was fandest du denn an dieser Band so gut, Hermann?
Es war eine Überraschung. Also es hat alles upside down gestellt, was da war. Es war eben nicht Hotel California, sondern it puts things upside down. Und es war eine Überraschung. Nicht? Und letztendlich ist ja, in Kunst ist ja Überraschung die Basis von allem. Und Marc hat uns den Heiden das Evangelium gepredigt.
Für mich war es wichtig, dass die Berliner Joy Division erleben und nicht nur West-Berlin.
Ich wollte, haben sie dann ja West-Berlin auch, aussehen. Nämlich an diesem einen legendären Konzert mit den 58 Leuten und der schlechten PA und dem schlechten Sound und die Leute haben ihre Biergläser geworfen, habe ich gehört. Hermann, diese Fotos von dir, die sind ja heute ziemlich legendär. Wie erinnerst du dich an dieses Konzert selbst?
Ja, es war Backstage im Cannes Kino. Ich habe damals neben dem DJing mit Musiker interviewt und getroffen. Das ist Iggy Pop und Boy of Madness und Brian Ferry, bei dem Königreich Sachsen, einen Namen, den er sehr amüsant fand. Und dann waren wir bei Joy Division. Ich habe mich sehr über die Einladung gefreut. Und nur Smalltalk Backstage. Ich kann mich erinnern, dass sie auch noch gesagt haben, wie kommen wir nach Haus? Und da ging es unter anderem über Hoek van Holland.
Das stimmt, die kamen aus Holland und waren dann nach Berlin gekommen.
Aber sind dann auch wohl retour, Hoek van Holland.
Ja. Aber war das Konzert wirklich so chaotisch, wie Marc uns das erzählt hat? Und haben die Berliner das Publikum einfach nicht verstanden? Oder?
Ich fand's großartig.
Ja.
Ja, Marc, die 58 Leute haben das schon verstanden. Nur einige haben weil der PA war so schlecht, die haben ihn nicht gehört. Das war so wie so Fisch auf der Bühne, weißt du, so macht die Sound lauter, macht das lauter, so die Vocals, wir können das nicht hören. Und dann ein Bernard Sumner, der hatte den Bühnennamen zu der Zeit, Bernard Albrecht, und die haben gedacht, vielleicht versteht er Deutsch. Und so haben sie geschrien, so, mach die Stimme lauter. Und er so, was? Versteht Warnow, ja. So. Und dann sagt er so, speak fucking English, you German bastards. Und natürlich diese ganzen suspicious Leute, die alle da waren im Publikum, die waren alle ein bisschen so, was ist das für eine Band? Und was wollen sie denn mit ihren also ihre Cover von ihrer Platte mit so einem Hitlerjugend-Schlagzeuger vorne drauf, fanden sie es alle nicht so gut und waren sie ein bisschen so, mal gucken. Und natürlich mit dieser Aussage war das
Berliner Publikum immer.
War vorbei, war so die Stimmung gebrochen.
Marc, du hast die Band danach ja noch ein bisschen bespaßt in der Stadt und du hast sie überredet, mal rüber nach Ostberlin zu fahren, ne?
Genau. Also Ian wollte unbedingt die Brandenburger Tor vom anderen Seite der Mauer sehen. Das war so seine Fantasie. Und er hat mir die ganze Zeit gesagt, wir müssen. Dann habe ich gedacht, okay, ich nehme sie mit nach Ostberlin. Und es war das grausamste Winterwetter. Das war 22. Januar. Es war ein Blizzard. So eisig kalt. Und die haben alle keine Winterklamotten richtig angehabt, so kurze. England im Winter war nicht kalt, es war warm. So. Die kamen alle hierher und haben sich gefroren. Und dann, wir waren irgendwie so im Osten. Und ich habe so mit denen eine Tour gemacht, die wollten nur diese so Löcher sehen vom Zweiten Weltkrieg, diese Spuren und so. Und es war so eisig kalt. Ja. Die meinten so, wieso hast du das gemacht, so jetzt diese Tour, so lang, so wirklich lang, ganzen Tag durch Ostberlin.
Du warst da gnadenlos, das kann ich mir gut vorstellen.
Also, das sehen, du musst es auch spüren. Auch, ja.
Oh ja, das sollte ja tatsächlich das erste und letzte Berlin-Konzert der Band sein. Ein paar Monate später starb Sänger Ian dann, es war Suizid. Erinnert ihr euch beide noch an den Moment, als diese Nachricht kam? Hermann, weißt du noch, wie du das damit bekommen hast?
Ja, Marc hat mich angerufen, Hochbett, da kam diese Nachricht und ein absoluter Schock und denn kurz danach hat Rob uns kontaktiert und haben wir die Shots nach Manchester zu Factory geschickt, was dann auch auf dem Buch landete, ne, von John Savage.
Ja. Marc, wie erinnerst du dich an den Moment? Ich weiß noch, in dem Interview, als wir darüber gesprochen haben, war ich erstaunt, weil ich wirklich gemerkt habe, wie sehr dir das noch nahe geht, obwohl das so lange her ist.
Ich war Anfang 20 und man erwartet nicht, dass deine Kumpel sich so von heute auf morgen umbringt, besonders an dem Tag, wo er eigentlich nach Amerika fliegen sollte. Und das war schon so ein Moment, wo ich dachte, eine ganze Welt ist zusammengebrochen für mich. Also eine musikalische Welt. Ich habe gedacht, wieso hat er das gemacht? Er wollte eigentlich nach Amerika fliegen morgen, also heute. Und das war das irgendwie schon wirklich so eine, wo ich dachte mir, so die Welt dreht sich irgendwie um.
Ja. Das ist jetzt über 40 Jahre her. Wie viel Kontakt habt ihr beide heute dann noch miteinander?
Oh, wir haben eine Menge. Nach 40 Jahren reunited. Ich bin dann nach der University of Life an die UDK und ans American Film Institute und habe letztendlich so an die 30 längere Filme gemacht. Und für den letzten Jahr hat Can Creativity Save the World mit Kate Blanchett und Goldschiff Farhani hat der Marc die Musik gemacht, wunderbar.
Zusammen mit Micha.
Und wir haben auch den ersten Film zusammen gemacht, eine kleine Überraschung, nämlich einen Vampirfilm an der UDK. Und ich habe, guck mal hier, das sind Shots von dem Vampirfilm.
Er hat mir so volle Reize.
Wie schön ist das?
Ich aus dem Archiv gekramt habe. Der Film heißt Blutmann und er ist noch verschollen, aber ich
habe Marc schon gesehen.
Aber ich habe die Polaroids.
Aber wie schön ist das denn, dass Freundschaften durch Musik so viele Jahrzehnte bestehen? Das finde ich ganz großartig. Vielen, vielen Dank euch.
Absolut inspirierend, Marc Rieder.
Das erste und das letzte Konzert der Band Joy Division hat Marc Rieder organisiert. Sie hören es in Folge 3 von Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Und dank Hermann Waske gibt es davon auch Fotos. Dankeschön, dass du hier warst heute. Vielen, vielen Dank. Wir spielen die nächste Musik. Das ist die Nachfolgeband von Joy Division. New Order, Age of Consent. Und so wie Berliner Musikgeschichte eben nicht nur eine Geschichte der Männer ist, ist sie ja nicht nur eine Geschichte von West-Berlin. Ja, der Sound dieser Stadt der letzten Jahrzehnte, der hängt auch maßgeblich damit zusammen, dass es da diese Mauer gab und dass sich da Szenen und Bands auf beiden Seiten entwickelt haben, auch wenn es auf der einen Seite schwieriger war, Teil von einem sogenannten Underground zu sein und vor allem gefährlicher. Trotzdem gab es Schlupflöcher in diesem System. Das zeigen die beiden Geheimkonzerte der Toten Hosen in Ostberliner Kirchen, mit eingefädelt von Marc Rieder. Beim ersten in Rummelsburg, da waren gerade mal 30 eingeweihte Punks.
wir sind dabei. Also dieses Gefühl ging da gar nicht so sehr um die Musik, sondern das ist eine Westband. Das zeigte mir so, wie langsam dieses System ist und wie viele Nischen und Möglichkeiten wir haben, auch genau diese Freiräume auch zu nutzen. Und das haben wir gemacht.
Und diese Geschichte erzählen wir in den Podcast-Folgen von Grenzgänger Nummer 7 und 8. Die Frau, die Sie hier eben kurz gehört haben, war damals Teil der Ostberliner Punk-Szene. Silke Klug, Spitzname Cat. Schön, dass du da bist.
Ja, hallo.
Und dass Punk-Sein in der DDR ein großes Risiko war, das weiß auch Dagmar Hovestedt. Sie leitet beim Stasi-Unterlagenarchiv die Abteilung Vermittlung und Forschung. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo, schönen Abend.
Silke, Cat, besser gesagt Cat, ich sehe, deine Schuhe passen zum Spitznamen, ne? Mich hat deine Geschichte total berührt. Du berichtest in einer unserer Bonusfolgen dieser Serie von ständigen Ausweiskontrollen. Einfach wie du aussahst, weil du aussahst, wie du aussahst. Punkig, anders. Von Stunden in einer Einzelzelle unter summendem Neonlicht. Einfach nur, ja, weil du Teil dieser Szene warst. Als eine von wenigen Frauen übrigens auch. Wie war das für dich, diese Erinnerung wieder hochzuholen und darüber zu erzählen?
Ist immer wieder so ein bisschen wie so ein Zurückgehen in die Zeit. Ich glaube, so die frühen 80er und die frühen 90er waren die schönsten Jahre meines Lebens. Und wenn so eine Sachen passieren wie Filmpremieren oder Lesungen oder ein Galerist stellt Fotos aus Ost-Berlin aus, dann ist es immer wieder so ein bisschen, dieser Kitzel kommt zurück. Und deshalb sitze ich heute auch hier, weil ich mir den genauso wieder abhole. Ja, es ist irgendwie ganz besonders, diese Zeit zu erleben.
Aber was du erlebt hast, war ja nicht durchweg schön. Also die Sachen, die du mir erzählt hast, ich fand das wirklich krass. Kann mir das schwer vorstellen.
Es hat auch gedauert, die aufzuarbeiten. Mhm. Ich war gut im Verdrängen. Aber nachdem dieses System dann auch zusammengebrochen ist, hat es auch mich einige Therapiestunden gekostet, um da auch nochmal raufzugucken, um diese Trauma einfach auch zu durchdringen und zu bearbeiten und liebevoller mit dieser Welt zu sein.
Ja, Dagmar nickt auch schon. Da würde mich mal auch die Expertinnen-Sicht empfehlen. Gab es in der DDR viele solche Fälle, bei denen Leute wirklich auch aus der Subkultur, eben zum Beispiel aus der Punk-Szene, hart bestraft worden sind, lange in Haft kamen?
Das Ganze hat ja eine Vorgeschichte. Das beginnt nicht erst mit dem Punk. Das beginnt eigentlich von Beginn an, dass das, was nicht erwünscht wird, in der Art, wie man sich als Jugendlicher artikulieren möchte, verfolgt wird. Es gab eine Linie und wenn man von der abgewichen ist, dann konnte man ziemlich schnell mit dem Staat in Konfrontation geraten. Die Punk-Szene ist ja quasi, sage ich mal, in der ausgehenden DDR. Die frühen 80er sind noch ein bisschen härter. Die Mitte, späte 80er wird in dem Sinne ein bisschen entspannter. Was aber nicht heißt, dass es nicht im Einzelfall auch ziemlich hardcore sein konnte. Und insofern war die Punk-Szene, ganz einfach schon, weil sie so aussah, wie sie aussah, sofort ein Objekt der Beobachtung. Das musste man sich erstmal aneignen. Das hat die Stasi tatsächlich zuerst in westdeutschen oder westlichen Zeitungen entdeckt und dann hat sie sich damit vertraut gemacht und überlegt, wie sie da eigentlich ran kann. Hat auch versucht, Leute in der Szene für sich zu gewinnen, zu Informanten zu gewinnen. Ist ihr auch in Teilen gelungen und das hat natürlich das dann besonders befördert, wenn man wusste, wo man sich trifft, wie man sich unterhält, da zuzuschlagen.
Ja, da sprichst du was Interessantes an. Es gab ja nicht nur die Verhöre und die Stunden in der Haft. Es gab auch die sogenannte Zersetzung als das Mittel der Einschüchterung. Ja, Spitzel in der Szene. Und Cat, du hast was Interessantes erzählt, als wir uns getroffen haben, dass du deinen Stasi-Spitzel im Sommer 2022 zufällig getroffen hast, von dem du erst Jahre später aus deiner Akte erfahren hast. Wie war das für dich, dass diese Vergangenheit dich da so plötzlich wieder eingeholt hat?
Na, nicht ganz so zufällig. Ich war ja Mitakteurin auch in dem Auswärtsspiel, den Dokumentarfilm der Toten Hosen und hatte dort so Backstage-Pass und Aftershow-Pass und dann noch einen Pass, um in den ersten Reihen zu sein. Und ich lief so durch die ersten Reihen und auf einmal blieb mir der Atem stehen und da stand mein Stasi-Spitzel 2 Meter vor mir.
Und du hast ihn auch angesprochen, ne?
Ich habe ihn angesprochen, aber brauchte erstmal einen Moment. Also den hatte ich auch, das erstmal zu verarbeiten, wie gehe ich mit dieser Situation, auf die ich auch wirklich gewartet habe, weil ich war neugierig. Also wer ist dieser Mensch und was führt so ein Mensch dazu, also wirklich übers Verliebtsein in die Stasi-Spitzeltätigkeit zu kommen? Und war, also ich habe mich dem gestellt, aber er hat sich einfach nicht geoutet, ne? Also der hat so getan, als würde er mich nicht kennen und hat mich eigentlich abserviert und Dann bin ich weitergelaufen und bin dann nochmal zurück und habe ihn tatsächlich auch mit seinem Namen angesprochen. Seine Freundin stand neben ihm und er konnte den da nicht leugnen. Also in meiner Stasi-Akte war dieser Name an einer Stelle nicht geschwärzt. Und so wusste ich also, wie ich ihn benennen kann. Und
du hast ihm dann, glaube ich, deine Visitenkarte genau, gedrückt, ich hast ihn, gesagt, ruf mal an, ich würde gerne mal mit dir reden.
Absolut,
er hat sich nie gemeldet.
Ich habe dann auch gesagt, es geht mir nicht um Schuld, sondern ich würde diese Geschichte einfach verstehen. Ja? Schade, also auch schade für ihn, glaube ich. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das alle aufarbeiten, ja, nicht nur die eine Seite.
Dagmar Hovestadt, der Umgang mit Spitzeln, mit inoffiziellen Mitarbeitern, auch mit dem Wissen darum, wer hat für die Stasi gearbeitet, hat sich das heute verändert? Sollte sich das vielleicht auch verändern? Ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel für so eine Geschichte.
Genau. Also es bleibt ja eine Frage. Die Frage wird dich nie verlassen. Und solange die andere Seite nicht bereit ist, zu erklären, was es eigentlich war, wie die Seite auch vielleicht von der Stasi in die Mangel genommen wurde, um das zu tun, die sich bereit zu erklären zum Verrat, wird das immer ein offenes Ding bleiben. Und das ist eine Wunde und die will man eigentlich lösen. Ich sag mal so, die 90er Jahre waren nicht so richtig dazu geeignet, sich als Stasi-Spitzel zu offenbaren und ein ausgewogenes einen Dialog dazu zu führen, muss man ja auch wissen, das ist keine Straftat in der Regel, meistens nicht, aber es ist was sehr zutiefst zwischenmenschlich Verhasstes. Ne? Jemand, der mich verrät, der mein Freundschaftsverhältnis an den Staat ranträgt und sich da noch mir selber Nachteile dadurch verschafft, das vergisst man nicht. Das ist ganz verrückt und das kann man sich auch nicht ganz von frei machen. Aber es ist natürlich auch gesellschaftlich extrem geächtet und das Outen von Stasi-Spitzeln war in den 90er Jahren fast ein journalistischer Sport und dadurch sind natürlich auch, ist die Bereitschaft, sich damit offen zu beschäftigen, nicht so groß gewesen. Man schämt sich ja auch dafür.
Aber wie kommen wir da vielleicht wieder hin, dass man miteinander ins Gespräch kommen kann?
Naja, weil es ist ja schwer, weil natürlich die Leute schämen sich, man hat diesen Verrat begangen und da ist nicht so viel Sympathie im ersten Moment. Ne? Du machst ihm die Tür auf und sagst, lass uns reden, ich will das einfach mal wissen. Aber dazu muss ich mich selber ja mit meinem eigenen Fehlverhalten beschäftigen. Und Menschen sind so von der Natur her nicht so richtig daran interessiert, ihre eigenen Fehler aufzuarbeiten. Aber ich glaube, es hilft nur, die Tür weiter aufzumachen und zu sagen, erleichter dich. Ne, lass uns darüber reden, das hilft dir auch. Du kannst dich auch davon befreien, ne, von dieser ganzen Geschichte, indem wir einen Frieden damit finden. Man muss sich dann nicht als Freunde danach begegnen, aber es ist was gelöst. Und man kann wirklich entspannter durchs Leben gehen damit. Ne?
Noch mehr von Silke Kett Klug und von Dagmar Hovestadt ist zu hören in einer unserer Bonusfolgen von Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds. Dankeschön.
Gerne.
Das ist die Band Ideal Eiszeit. Wir haben es kurz vor 19 Uhr, die erste Stunde unseres Talks zum Podcast Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds ist fast rum. In der kommenden Stunde schauen wir uns Berlin im Hier und Jetzt an. Denn es bringt ja nichts, immer nur zurückzugucken. Vor allem Berliner Musikszene und Clubszene, die strahlt ja in die Welt. Wir schauen uns die im Hier und Jetzt an. Wir schauen auch in die Zukunft. Ja, wie sehr wirkt denn diese legendäre Zeit, von der wir hier eben sprechen, von der wir auch im Podcast sprechen, noch nach? Was ist davon noch übrig? Marc, der letzte Song dieser Stunde ist einer von dir. Ein Remix von dir. Ein Remix von Depeche Mode.
Ja.
Sag mir dazu noch was.
Ich sollte für diese Remix, für so eine Remix, dieses Album von Depeche Mode sein. Und ich und mein Studiopartner Michael Adam, wir saßen da so bei uns im Studio und wir dachten so, Depeche Mode. Das schwierigste Song überhaupt von Depeche Mode, dieser Song, weil alle anderen wollten irgendwie irgendwelche Club-Tracks machen von denen und so. Und ich dachte mir so, ich will die schwierigste Song einfach raus, weil keiner traut sich diesen Song.
Du liebst halt die Herausforderung.
So. Und dann irgendwie kriegen wir dann diese Elemente für den Mix und es ist alles so ein Halbton aus. Weil Martin Gore singt immer einen Halbton aus. Und alle Instrumente mussten wir alle nachregeln, sodass es irgendwie so erstmal überhaupt klingt. Und dann ist mein Vater zwischendurch, irgendwie zu Hause in England, irgendwie war sehr alt in der Zwischenzeit, hat einen Unfall, hat er seine Hüfte gebrochen und so, und das war so Panik. Und ich musste nach England und ich habe das den Deadline für diese Mix nicht geschafft. Mhm. Und ich habe zu Michael gesagt, dann bringen wir das selber raus. Und dann haben wir einfach eine Compilation gemacht, 5.1, und wir haben extra für dieses Compilation diesen Track dann rausgebracht, exklusiv. Einzige Mal in der Welt.
Depeche Mode, Sweetest Perfection im Mark Reeder Remix. Wir diskutieren hier gleich die Frage, was vom schillernden Berliner Underground, den wir in dieser Serie erzählen, heute noch übrig ist. Wie ist es heute als Musikerin in dieser Stadt und wo geht die Reise hin, auch kulturpolitisch? Hier kommt aber erstmal Musik von einer Band, die musikalisch perfekt ins Thema der Serie und perfekt in diesen Abend passt. Klingt nach 80s, klingt nach Neue Deutsche Welle, ist aber aus diesem Jahr die Berliner Band Erregung öffentlicher Erregung vom aktuellen Album. Und gleich sind sie hier bei mir. Auf meiner persönlichen besten Liste der Bands mit den schönsten Bandnamen aller Zeiten, Erregung öffentlicher Erregung, mit dem Song Jenga oder Jenga vom aktuellen Album. Es ist ein sehr gutes Album, by the way. Eine Band aus Berlin, zwei von ihnen sind heute hier, Anja und Philipp. Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hi.
Ich dachte ja, ich kann jetzt mit euch schön über eure großen Vorbilder Neue Deutsche Welle, 80er Jahre Berlin, Bands wie Ideal sprechen und habe dann gelernt, dass ihr so ähnlich klingt wie die Zeit, die wir ja auch in diesem Podcast bearbeiten. Das war eher ein Unfall und gar keine Strategie. Ihr seid gar nicht so die 80er Jahre Musikauskenner oder wie ist das dazu gekommen?
Nee, tatsächlich irgendwie nicht, wobei... Also wir haben uns nie irgendwie bewusst hingesetzt und gesagt, so diese Musik wollen wir machen, so wollen wir klingen. Sicherlich nicht, aber also im Zuge der Einladung zu diesem Interview ging bei mir auch nochmal so eine Reflexion los und so eine Einordnung eigentlich von meinen Inspirationen.
Und zu welchem Schluss bist du gekommen?
Naja, also ich glaube, es gibt so ein... kulturellen Geist, von dem man so durchdrungen ist. Wenn man so deutschsprachige Musik macht, kommt man, glaube ich, nicht so drum rum um die Berliner 80er. Weil, ich wüsste nicht, was es sonst noch so Interessantes da gibt.
Philipp, was glaubst du denn, was ist der Grund für diese Ähnlichkeit zu dieser Zeit und dieser Musik?
Also ich glaube, einerseits ist es tatsächlich wirklich ein bisschen Zufall. Mhm. Und ich habe dann auch überlegt, jetzt im Vorfeld, und dann fiel mir auf, dass wir das nicht persönlich in unseren Plattenregalen, war das jetzt nicht da, aber es gibt total viele Anknüpfungspunkte eigentlich, dass das, was jetzt hier ja auch so als Geschichtsschreibung in so einem Podcast und so dann weiter betrieben wird, dass das dann auf so anderen Wegen bei uns in den Werdegängen drin ist. Also zum Beispiel... habe ich auch an der UdK studiert hier und dann kommen solche Dinge dort auf einmal wieder vor und DIY ist da als Methode, wird verhandelt und so ein FM-Einheit saß dann mal bei uns im Seminar und die Herangehensweise an, wie man mit Software Musik machen kann, das habe ich da gelernt und das ist ein Dilettantismus, der dann auf dieser Platte und bei Jenga gerade da stattfindet und das hat so einen weirden einen Gang durch die Universität gemacht und kommt dann wieder so als Lehrstoff an. Und das ist eigentlich der Hintergrund, wo das viel mehr wirklich relevant ist für das, was wir machen.
Total, die Parallelen sehe ich auch. Ihr beide seid ja auch Zugezogene, soweit ich weiß. Ja. Also zugezogene Kreative, wie die Protagonistinnen auch unseres Podcasts Ende der 70er und auch in den 80ern schon waren. Die ja alle diese Stadt auch kulturell prägen. All die Zugezogenen. Ihr seid eigentlich Künstler im Großen und Ganzen. Und Musik kommt dann wahrscheinlich so ein bisschen dazu als Ausdrucksmittel. Und das war ja auch in West-Berlin in den 80ern auch so. Also ich würde schon sagen, Geschichte wiederholt sich da auch so ein bisschen, oder?
Ja, wobei wir natürlich ganz brav zum Studieren hergekommen sind. Also ich zumindest.
Aber ja, also ich glaube auch da, wo viele Disziplinen zusammenkommen, irgendwie Kunst und Musik und Theorie, da entstehen spannende Sachen.
Seid ihr eigentlich nach Berlin gekommen, du hast es gerade so gesagt, ja zum Studieren. War das der einzige Grund oder war es auch so, dass euch dieses Kreative und dieses Versprechen von Freiheit, das die Stadt ja immer noch hat, hergelockt hat?
Also in meiner Biografie war das natürlich so ein Moment, ich habe vorher noch andere Sachen studiert und dann war das so ein Bruch damit und ich muss doch was anderes machen und dann gucken, wo, was kann das werden und dann der Blick an an Kunsthochschulen und bewerben und angenommen werden und dann hatte ich die Wahl tatsächlich zwischen Kassel und Berlin, bin dann nach Berlin, weil ich dann, ja, das war meine Wahl und das war meine Entscheidung. Also es war schon mit einer Hoffnung und so einem Ding verbunden, aber nicht, weil es mich nach Berlin gezogen hat und ich einen Grund gesucht habe, dann hierher zu kommen. Das ist nochmal anders dann.
Wie war das bei dir, Anja?
Ähnlich. Also ich habe in Kassel freie Kunst studiert und alle meine Kommilitoninnen sind irgendwann weggegangen und ich bin auch schon während meines Studiums dann nach Berlin gegangen, weil es für mich die einzige Stadt war, die interessant für mich war, in dem, wo ich wusste, da sind so viele unterschiedliche Menschen, es gibt so viele Szenen, es gibt so viel Kunst und Kultur, wie sonst nirgendwo in Deutschland. Und genau deshalb bin ich nach Berlin gekommen.
Ihr habt mir gerade, als der Song noch lief, erzählt, ihr habt im Vorfeld darüber diskutiert, was eigentlich Underground ist und ob ihr Underground seid. Was ist denn Underground? Was glaubt ihr? Und seid ihr Teil davon?
Ja, also ich finde es eine sehr schwierige Frage, was Underground ist. Ich glaube, so der Wortbegriff ist einfach Gegenteil von Mainstream, ne? Aber so mit im Zuge des Internets ist dann die Frage, gibt es dann wirklich Underground noch, wenn alles leicht erreichbar ist? Jedoch ist das Internet natürlich durch Algorithmen stark bestimmt. Aber wenn man auf der Suche ist nach Nischen und nach anderem, ist es einfacher findbar als früher auf jeden Fall. Deshalb die Frage, was ist Underground? Und so in Bezug auf uns wünschte ich könnte jetzt so eine ganz coole Geschichte erzählen vom Berliner Underground jetzt und was da alles irgendwie Crazyes los ist und Progressives. Aber ich kann das nur irgendwie an meiner persönlichen Biografie jetzt so erzählen und die ist, glaube ich, ein bisschen Bummer. Allerdings ist sie, glaube ich, auch ein Beispiel für viele andere Menschen, denn viele andere Freunde, Freundinnen von mir haben, glaube ich, so den gleichen Weg, nämlich also Kunst studiert, man will irgendwie was schaffen, man will die Welt bereichern mit Neuem und dann kommt man irgendwie nach Berlin und ich bin vor 10 Jahren nach Berlin gekommen, ja, und da hat es gerade so angefangen mit, dass es nicht mehr so viel freie Orte gab, die Wohnungen, da ging es gerade los mit den ganzen Sanierungen und so. Naja, worauf will ich hinaus? Genau. Ich habe lange Zeit prekär gelebt und Kunst gemacht und nebenher irgendwas gejobbt. Ja. Und aber so, ich bin jetzt Ende 30 und irgendwie ging das nicht mehr und alles wurde teurer und die tollen Orte gab es dann irgendwie auch nicht mehr. Und jetzt habe ich so einen Payjob und wenig Zeit, um im Underground super coole Sachen zu machen.
Philipp und Anja von der Band Erregung, öffentlicher Erregung, bleibt noch einen Moment bei mir. Wir sprechen gleich noch weiter. Vorher gibt es noch mehr Musik, ebenfalls aus Berlin, ebenfalls neu. Obwohl die auch sehr nach der Zeit klingt, die wir in unserem Podcast Grenzgänger behandeln. Diese Band nennt sich Die Verlierer. Wir hören Mann im Mond. Könnte straight from the 80s sein, finde ich, oder? Dieser Song hat so ein bisschen was von Grauzone, Eisbär, musste ich jedenfalls gerade dran denken. Ist aber aus dem vergangenen Jahr. Ebenfalls eine Berliner Band, Die Verlierer, haben wir gehört bei dem Talk, dem großen Abschlusstalk zum Podcast Grenzgänger. Neben mir sitzt eine weitere junge Musikerin dieser Stadt, die man mit ihrer Band eher so im Bereich, ich würde sagen, Garage Rock Punk verorten würde. Dieser große Einfluss von Punkbands auch auf Berlin, der ist ja auch Thema in unserem Podcast. 24/7 Diva Heaven heißt ihre dreiköpfige, rein weibliche Band und Sängerin Katharina Ott-Alavi ist jetzt noch dazugekommen in unserer kleinen Runde hier. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo. Es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung.
Ich weiß nicht genau, wie es war, aber ich habe gehört, du und deine Band, die beiden anderen, ihr habt euch auch in so einem Berliner Underground-Momentum kennengelernt, oder? Wie war das?
Klassisch am Tresen. Also deswegen auch, als ich den Podcast gehört habe, da kam mir so viele Szenen so vertraut vor. Auch dieses, man trifft dieselben Leute an bestimmten Orten und so war das mit meiner Band auch. Und bestimmte Szene, Lokale und da hat man sich immer wieder gesehen und irgendwann gemerkt, ah, okay, du spielst also auch. Vielleicht lass uns doch mal was zusammen machen. Ja.
Kanntest du dich ein bisschen aus mit Berliner Musikgeschichte oder gab es so Bands oder Stile, die dich und auch euch als Band inspiriert haben?
Also gut, ich bin Baujahr 89. All diese Bands, die jetzt auch in dem Podcast behandelt werden, sind Bands, die ich erst später kennengelernt habe. Als ich Teenie war, würde ich sagen, waren die Ärzte meine Berliner Band. Damals gab es den Film Richie Guitar, der kam, glaube ich, 85 raus. Den habe ich gesehen und dachte, wow, Berlin und dieser rohe Vibe. Und das waren, glaube ich, so meine Bands. Und später kamen natürlich auch all die Bands dazu, die in dem Podcast behandelt werden. Und ich bin auch wirklich sehr aufgeregt, heute unter so vielen tollen, legendären Leuten hier heute zu sitzen. Und neun jungen Bands. Also, danke.
Ich weiß, dass du auch Jam-Sessions organisierst im Berliner, wirklich so ganz, ganz low-key. Das finde ich ganz toll, die sich, diese Jam-Sessions heißen Girl Noisy, also vor allem eben an weibliche Personen richten. Und sie richten sich auch an Menschen, die noch nicht so viel Erfahrung mit dem Musikmachen haben. Das heißt, du bist ja auch Teil von dieser DIY-Kultur. Du kennst diese Szene auch gut. Glaubst du denn, Berlin ist immer noch der Ort, wo sowas immer noch am besten funktioniert? Solche Jam-Sessions oder einfach mal machen?
Ja, also ich als aus einer kleinen Stadt in Hessen kommend würde sagen, Berlin ist der Ort, an dem man das machen kann. Gleichzeitig wird es uns erschwert und ich denke, es ist anders, als es ohne dabei gewesen zu sein, aber es ist anders, als es vielleicht vor 30, 40 Jahren noch war.
Inwiefern?
Also ein großes Problem sind die Räume, die nicht bezahlbaren Räume. Es ist extrem schwer für kleine Bands irgendwo aufzutreten. Selbst die kleinen Clubs sind mittlerweile teuer geworden. Es ist sehr schwer, Dinge zu organisieren, ohne irgendwie Geld in der Hinterhand zu haben. Und das macht es dem Berliner Nachtleben, der Berliner Subkultur sehr schwer. Und das ist keine wünschenswerte Entwicklung für diese Stadt, gerade mit dieser Geschichte.
Wenn du sagst Räume, wir reden von Räumen, wo man auftreten kann, vielleicht auch Räume, wo man proben kann. Wie ist das? Habe ich immer wieder auch mal gehört. Proberäume, Hölle.
All diese Räume, ja. Proberäume. Also unser Proberaumgebäude zum Beispiel in Berlin-Lichtenberg sollte eigentlich verkauft werden.
Seid ihr im Rockhaus?
Wir sind im Rockhaus, sollte eigentlich, glaube ich, zu einem Bürogebäude gemacht werden. Glücklicherweise ist das nicht passiert, wurde gerettet. Trotzdem gibt es jetzt dort eine Staffelmiete. Also wenn man dort einen etwas größeren Raum hat, kostet der im Monat 800 Euro.
Okay.
So, und dann muss man sich den Raum eben mit 5 anderen bis 6 weiteren Bands irgendwie teilen, damit man das bezahlen kann. Und das geht nicht eigentlich.
Ja. Ich spiele euch einen O-Ton aus dem Podcast vor und ich möchte danach dann gern eure Meinung dazu.
Das war eine Bruchbude im Hinterhof, aber meine Miete war achtzig Mark, ja, achtzig D-Mark. Man hat Steuervergünstigung gekriegt, alles war billig in Berlin, war super billig. Essen und Trinken war billig. Und das Leben war in sich, so in dieser künstlichen Welt, wo wir sie gelebt haben, dieser Berliner Szene, war das handelbar, mit wenig Geld auszukommen.
Ja, da haben wir es wieder. Damit hat Mark Reeder zum Beispiel Nick Cave geködert, nach Berlin zu ziehen. Es war eine billige Stadt, es war ein Künstlerparadies. Wie ist es heute? Ich meine, ihr seid heute hier die aktiv Musik machen. Du hast es ja gerade schon gesagt, vielleicht ihr, Philipp und Anja.
Also neben dem, was der Raum per se kostet, um da drin Musik zu machen, ist ja auch was das ganze andere Leben kostet. Weil Zeit ist ja der andere Faktor, den man irgendwo sich freischaufeln muss. Und wenn man dann so voll berufstätig ist, weil man muss, dann wird das andere immer mehr zu so einem Hobby-Ding, wenn man nicht mit Kraft dagegen arbeitet. Und das ist eine Anstrengung, die ich jetzt aus dem O-Ton nicht rausgehört habe, dass sie da so gewesen wäre. Oder auch aus den Podcast-Folgen.
Ja. Anja, was sagst du?
Also ich habe das ja schon gesagt, also die Situation ist sehr, sehr schwierig, wird immer schwieriger in Berlin, bezahlbare Proberäume zu finden oder sein Leben zu bestreiten, sich auf Kunst zu konzentrieren. Ja.
Ja, ich glaube, das hat sich schon verändert. Katharina, ich weiß, du organisierst ein kleines Indie-Festival auch. Ist das als Vorhaben einfach? Ist es schwieriger als gedacht? Wie gut kommst du da voran? Weil das ist ja auch wieder so ein DIY-Ding, wo du jetzt gesagt hast, ich mach das mal.
Also dieses Festival veranstalten wir zusammen mit unserem Kollektiv Girl Noisy, was auch die regelmäßigen Jam-Sessions macht. Und ich bin Teil davon. Und sagen wir mal so, das wäre uns jetzt nicht möglich, ohne dass wir dafür Förderung erhalten. Wir bekommen Förderung, dieses Festival vom Music Board.
Gudrun Gut freut sich.
Berlin, ja, um das durchzuziehen, weil es wäre nicht möglich. Ja. Also es ginge nicht. Schlicht und einfach.
Auch wir sind immer auf Förderung angewiesen. Also bei jeder Albumproduktion sind wir auf Förderung angewiesen.
Es würde gar nicht anders gehen.
Auf keinen Fall.
Ja. Ja, das ist Mist. Aber immerhin gut, dass es diese Förderung gibt. Ja, aber ja, könnt ihr mir vorstellen, dass es viele gibt, die da auch durchs Raster fallen. Ich danke euch dreien für diesen Einblick ins Musikerinsein im heutigen Berlin. Alles Gute euch, Anja und Philipp von Erregung, öffentlicher Erregung. Dankeschön.
Danke
und Katharina von 24/7 Diva Heaven, die wir jetzt hören, Bitter Lollipop. Wir haben es 8:30, eine halbe Stunde haben wir noch mit Ihnen hier im Studio 14 und im Radio. Das hier ist der Talk zum Radio 1 Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, die ja auch die Lebensgeschichte als roter Faden ist von Mark Reeder, der hier Ende der 70er in Berlin landete. Und wir haben es angekündigt, wir haben jetzt Zeit für Publikumsfragen. Ja, wir haben sie ja darum gebeten, sich einmal zu überlegen, welche Frage an Mark, vielleicht aber auch als Team, wollten Sie schon immer mal stellen, immer mal loswerden. Dann jetzt bitte mal die Hand heben. Ich sehe gar nicht. Da hinten gibt es eine Meldung. Veronika kommt mit dem Saalmikro. Bitte einmal kurz mit Vornamen vorstellen und die Frage kurz und prägnant stellen, denn wir sind live im Radio, wir haben keine Zeit.
Ja, ich bin der Carsten. Hallo.
Hallo Carsten.
Mich würde interessieren, deine Vorliebe für Uniformen. Wo das herkommt und vielleicht ganz kurz der Background von der Uniform, die du heute anhast.
Ich wusste, dass die Frage kommt. Marc, bitte.
Okay. So, wer hier im Saal trägt Turnschuhe? Heb die Hand bitte. So. Ja. Wer trägt normalerweise Jeans? Oh ja. Und wer trägt immer so T-Shirt? Ja. Wer trägt denn die Uniform? Ich oder ihr?
Wow. Ich glaube, das hast du nicht zum ersten Mal beantwortet.
Ich habe das machen lassen, aus meiner eigenen Vorstellung.
Aber jetzt die ehrliche Antwort. Komm.
Es ist meine Uniform, von meinen Gedanken. Ja, so. Soll man es in die Fresse zeigen, dass die Leute nichts vergessen.
Du willst halt schon auch gern herausstechen, ne? Das findest du schon gut. Du willst nicht sein wie die anderen. Ich glaube, das ist ja auch sehr Berlin.
Ich war nie wie die anderen. Ich war immer der Außenseiter. In der Schule war ich immer der Außenseiter. Ich mag Horrorfilme oder so abstrakte Sachen. Und meine Kinder, die Freunde, die wollten nur mit Autos spielen. So. Und ganz anders.
Ich glaube, Carsten hatte zwei Fragen. Der wollte von dir wissen, was der Hintergrund dieser Uniform ist.
Hintergrund dieser Uniform, habe ich dir gerade gesagt. Ich will nicht, dass man irgendwie was vergisst.
Okay. Gibt es weitere Fragen? Meldet euch kurz hier vorne. Gibt es eine Meldung? Hallo.
Hallo, mein Name ist Jasna, Urberlinerin. Hab das alles als Kind mitverfolgt, finde das ganz toll, dein ganzes Leben ganz toll. Du hast immer den richtigen Riecher für alles gehabt, was uns bis heute prägt. Siehst du irgendwo in Deutschland einen Ort, der das Potenzial hat, Berlin der 80er, ein wenig nachzuleben?
Nein. Es gibt's nur hier. Es gibt's nur hier. If you want it, you gotta come here.
Hey, komm, das musst du noch ein bisschen mehr erklären. Warum Berlin?
Weil es einen ganz anderen Spirit ergibt als Stadt insgesamt. Mit alles so seine Probleme, seine Hoch und Tiefen und alles. Wir haben echt so viel Quatsch hier durchgemacht über diese Jahrzehnte. Und wie so man sagt, die Kosten und alles und so. Ja, leider, das ist so. Und wir müssen einfach durch. Aber wir müssen alle gleich zusammen durch. Und ja, so wie ich das sehe, die Musik damals hat uns irgendwie durch diese Kackzeit irgendwie durchgebracht. Und die Musik wird uns auch durch diese Zeit auch bringen.
Ja. Wir haben noch Zeit für eine Frage, lieber Mensch im Publikum. Jetzt ist now's your time. Hier in der Mitte haben wir eine Frage. Veronika, danke schön, dass du das machst.
Hallo, hi, ich bin Tom und du hast ja nach kurz vor der Wende einen Musikswitch gemacht hin zur elektronischen Musik. Mich würde mal interessieren, in Berlin war ja auch viel mit Hip-Hop und ja, große Strömung und jetzt eine große Szene. Hat dich da mal irgendwas getriggert? Oder ich meine, es gibt ja auch in UK, gibt's Grime und sowas. Also gab es da mal irgendwas, was dich in der Richtung interessiert hat?
Also ich komme aus Manchester. Als Kind, die 60er und 70er Jahre, hat man möglicherweise ein paar Jahre, drei Jahre oder so, einen neuen Trend gehabt. Da gab es neue Musik immer wieder, immer was. Und eigentlich das, was man eigentlich Ende der 80er in Berlin irgendwie so erlebt hat, war ein kompletter Umbruch. Es war plötzlich, nicht nur die Mauer war weg, sondern auch diese ganze alte 80er Musik, Vorstellung von Gitarre, Schlagzeug, Bassgitarre, so irgendwie, das war schon weg. Berlin hat irgendwie einen ganz anderen Sound gehabt durch diese Mauerfall halt. Und das war unvergleichlich mit irgendeiner anderen Stadt und besonders nicht in England. Die Leute konnten das überhaupt nicht damit irgendwie verfolgen, weil sie keine Mauerfall hatten. So, die Musik hat irgendwie so, dieser Bruch für mich war selbstverständlich, weil ich irgendwie diese ganze Acid House Szene auch mitgemacht habe und die ganze, die Club Szene im Metropol, in Nonndorfplatz, so, die hatte ich alles schon durchgemacht. So, das war für mich nicht irgendwie so ganz plötzlich in so eine, von A bis Z, so wie manche Leute irgendwie so einmal, einen Tag waren sie im Popper und am nächsten Tag waren sie im Punk oder so. So war das nicht bei mir. So, sind wir so gleitend.
Als hättest du es gewusst, Marc. Wir sprechen nämlich in den nächsten Minuten über die Berliner Clubkultur. Wir sprechen über die elektronische Tanzmusik, denn auch die ist ja Teil dieses einzigartigen Berlin-Sounds, ein ganz großer sogar. Wann zog denn die elektronische Musik ein in diese Stadt? Das war auch so Mitte der 80er. Da gab es eine große Disco namens Metropol. Du hast es gerade gesagt. Das erzählen wir in Grenzgänger Folge 11. Und da lief Musik, die war, könnte man sagen, die Vorstufe zu House, Techno, Trance und allem, was noch kam. Auch da tanzte schon ein queeres Publikum im Metropol und zwar zum Genre High Energy und zu Songs wie diesem hier. Frankie Goes to Hollywood, Relax. Frankie Goes to Hollywood, Relax, lief Mitte der 80er auf Berliner Dancefloors. Und ja, aus Songs wie diesem entwickelte sich Acid House, House, Techno und Trance. Ende der 80er machten die ersten Elektroclubs auf in der Stadt. Wir denken an Sachen wie das UFO, wir denken ans WMF, ans E-Werk, an den Bunker. Vielleicht sagen sie euch noch was, der Tresor natürlich schon. Aber alle anderen Namen sind für mich und für die Menschen meiner Generation ja Namen aus der Vergangenheit. Diese Läden gibt es einfach nicht mehr. Und trotzdem ist Berlin weltbekannt für seine Clubszene. Aber ist das Nachtleben von heute noch vergleichbar mit dem von vor 20 oder 30 Jahren? Das besprechen wir zum Ende dieser Sondersendung heute mit Lutz Leixenring aus dem geschäftsführenden Vorstand der Berliner Clubkommission und langjähriger Sprecher. Hallo. Lutz. Schön, dass du da bist. Und bei mir ist auch Tamara Lüttke. Sie ist Sprecherin für Clubkultur für die SPD im Abgeordnetenhaus. Hallo.
Hi.
Erstmal die Frage an die Lobby sozusagen, der ClubbetreiberInnen, die Clubkommission Leixenring. Wie viel von diesem berühmten Spirit der 80er und der 90er, also Love Parade und so weiter, ist denn heute auf den Tanzflächen der Stadt noch zu spüren? Also zumindest sehen ja alle gerade wieder aus wie Straight from the 90s. Aber ist es noch so wie damals?
Also ich würde ungern dieses leidvolle Früher war alles anders Hornblasen. Ich glaube, jede Generation erlebt den Zauber neu und Berlin hat, glaube ich, die vielfältigste Clubkultur der Welt und damit kann man, glaube ich, noch alles erleben, was man vielleicht auch in den 80ern erlebt hat. Aber es wird natürlich nicht einfacher. Insofern muss dieses Aber, glaube ich, immer hinterherkommen. Es ist eine schwierige Zeit gerade.
Ich habe den Eindruck, früher, ich sage das in Anführungsstrichen, man sieht es nicht im Radio, hatten die Standorte mehr Zeit, sich zu entwickeln. Denken wir an so Sachen wie Dimitri Hegemanns Fischlabor. Ne? Da wurde dann aus einer Kunstbar über Jahre ein Club. Und heute scheint es so zu sein, dass man was aufmachen muss und das muss dann sofort funktionieren und Umsatz generieren. Wie schätzt du das ein, Lutz?
Ja, da ist was dran. Also zumindest gibt es nicht mehr diese reinen Experimentierräume. Es gibt sie schon noch, aber sie sind sehr, sehr selten geworden. Das heißt, man muss wenn man einen Club betreibt, schon so ein bisschen balancieren zwischen, wo verdiene ich mein Geld und wo kann ich experimentieren und ausprobieren. Das müssen wir auch versuchen zu erhalten, weil ohne diese Experimentierfreudigkeit wird das Nachtleben irgendwann so wie in allen anderen Städten. Wir spielen die Top 40 Hits und es gibt Models und Bottles und dann sieht jedes Nachtleben ähnlich langweilig aus.
Aber passiert das schon in Berlin oder könnte es passieren?
Ja, also dafür ist Berlin auf jeden Fall nicht bekannt. Ich glaube, wenn man heute sich anguckt, wer nach Berlin kommt und die Stadt erkunden will, der ist sehr musikinteressiert nach wie vor. Ja. Und wenn man sich die Programme der Clubs anguckt, mit was sie werben, dann werben sie auch mit Lineups, mit KünstlerInnen, mit Bands, die spielen. Und das ist, glaube ich, nach wie vor der Grund, warum die Leute in die Clubs gehen. Und solange das ist, mache ich mir weniger Sorgen.
Ja, ich möchte, dass wir uns jetzt kollektiv nochmal an den sogenannten Partybürgermeister erinnern. Klaus Wowereit, war ja sein Spitzname. Ja, Mr. Arm, aber sexy. Ich weiß aber, in der Zeit, als er hier regierender Bürgermeister war, gab es noch nicht wirklich eine Zusammenarbeit der Clubszene mit der Stadtpolitik, oder? Also das ist die Frage an euch beide. Frühe Nullerjahre, was war da an politischem Support da?
Naja, es war auf jeden Fall eine Zeit, da hat die Politik noch nicht sehr wirklich mit den Clubs kommuniziert, muss man sagen. Es gab eigentlich auch kaum eine Senatsstelle, die Verantwortung übernommen hat. So ein bisschen Kreativwirtschaft, würde ich sagen, gab es da Anknüpfungspunkte. Nicht wie heute, dass es Teil der Kultur ist, Teil der Stadtentwicklung, Teil der Wirtschaftspolitik. Und da war natürlich Wowereit auf der einen Seite jemand, der eine gewisse Leichtigkeit mitgebracht hat und auch für das gestanden hat, was Berlin auch ausmacht. Andererseits hat die Wohnungspolitik und die Immobilienentwicklung war nicht weniger einfach als heute. Insofern hätte man damals auch ein bisschen mehr machen können.
Ja, ich glaube, Kollegin aus meiner Fraktion hatte mal zu mir gesagt, als wir angefangen haben, mehr über Förderung von Clubkultur zu sprechen und es jetzt eben um konkrete Förderprogramme auch geht, ne, hat die gesagt, du Tamara, also früher, da hätten die Clubs mit der Kneifzange kein Geld von uns als Staat genommen. Und ich glaube, das zeigt so ein bisschen, dass da ein Wandel drin ist, der aber überhaupt nicht schlecht sein muss, sondern den man ja konstruktiv gestalten kann und sollte.
Ja, es gibt seit kurzem ein sogenanntes überparteiliches parlamentarisches Forum für die Clubkultur in Berlin. Das hast du mitgegründet. Hat diese Gruppe schon was erreichen können bisher?
Ja, was wir in der Gruppe sehr intensiv besprechen, ist tatsächlich, wenn einzelne Clubs zum Beispiel bedroht sind. Also wir hatten jetzt zum Beispiel in der Remise einen Fall oder auch das Jam hat immer mal wieder Flächenprobleme. Die Zukunft am Ostkreuz musste umziehen und das ist was wir im Forum immer sehr intensiv besprechen und uns darüber austauschen, wer wo wie helfen kann und auch in Gespräche gehen kann, um zu unterstützen und um auch dadurch, dass nicht alle Clubs auf bezirklichen und landeseigenen Flächen liegen, mit privaten Eigentümern ins Gespräch zu gehen und nochmal den Wert von all diesen Kulturorten klarzumachen.
Was hat sich diese Gruppe denn noch vorgenommen für die Zukunft?
Ich glaube, die drängendsten Probleme, und das hat Lucia gerade schon so ein bisschen angesprochen, liegen unter anderem in der Stadtentwicklung. Die Flächen schrumpfen, die Verdichtung steigt. Das spüren wir ganz, ganz deutlich. Das heißt, da werden wir uns auf jeden Fall nochmal reinfuchsen und genau reingehen, was wir da für Instrumente entwickeln können, um Clubs auch als die Kulturorte mit anzuerkennen. Da, glaube ich, müssen wir auch nochmal in die Bundesebene gehen und dort stärker Druck machen, weil dort die Gesetzesänderung noch passieren muss, um genau das auch umzusetzen. Und das andere ist eben eine Clubkulturförderung, die dann nicht mehr eben in einer Reihe mit Spielstätten, Vergnügungsstätten steht, sondern gleichgestellt ist mit Kabarett, Varieté, Theater.
Mhm. Die Frage an Lutz von der Clubkommission, was sollte dieses Forum denn unbedingt dringend vorantreiben?
Also erstmal muss man sagen, dass dieses Forum weltweit einzigartig ist. Es gibt es zwar schon auf Bundesebene und da hat es auch sehr viel erreicht schon. Einfach, dass ParlamentarierInnen miteinander sprechen, dass man das nicht zur Parteipolitik macht und sich gegenseitig ausspielt, sondern dass man wirklich sagt, was könnte man gemeinsam erreichen. Und deswegen sind wir schon mal super dankbar, dass es überhaupt das gibt.
Ja, trotzdem glaube ich, wahrscheinlich hat die Clubkultur nicht bei allen Parteien den gleichen Stellenwert, oder? Tamara, wie schätzt du das ein?
Also bei allen demokratischen Parteien, würde ich sagen, schon. Und das ist aber auch was jetzt schon auch seit 10 Jahren läuft. Also fast jede Partei im Abgeordnetenhaus hat einen clubpolitischen Sprecher, eine clubpolitische Sprecherin, was einfach auch zeigt, das ist ein ganz wichtiger Faktor für die Stadt. Nicht nur der Wirtschaftsfaktor, sondern eben auch Kulturraum, sozialer Raum. Eine Stadt, die auch
zunehmend polarisiert in der Gesellschaft, Räume zu bieten, wo Menschen wieder zusammenkommen, zusammen feiern. Früher sind wir ums Feuer herum getanzt, heute tanzen wir gemeinsam auf der Tanzfläche, um diese Analogie zu bringen. Das ist wichtig für die Gesellschaft und das vergessen Menschen. Und während der Corona-Zeit ist es zum Glück wieder einigen eingefallen. Ja. Und seitdem hat die Politik auch ein bisschen mehr Druck dahinter.
Ja. Ich habe eine Stimme aus DJ-Sicht aus unserem Podcast. Sie kommt bei uns im Podcast auch vor, das ist die Berlinerin Ellen Alien.
Also, dass früher alles kreativer war, stimmt aber nicht. Das gibt's heute genauso und noch viel mehr, weil die kommen ja von überall her. Die bringen ja in die Stadt neue, ich sag mal, solange kreative Leute herziehen, bleibt die Stadt interessant. Und es ist so, dass immer mehr, also viele Kreative, die brauchen natürlich auch Wohnraum. Das muss Berlin machen.
Ja, an euch beide nochmal die Frage, wenn der Club das zweite Wohnzimmer ist, der Berliner, brauchen sie erstmal ein erstes Wohnzimmer. Ist denn die Subkultur, die oft von Menschen ohne großes Geld gemacht wird und auch von Menschen ohne großes Geld besucht wird in einer Stadt, die immer teurer wird, überhaupt noch möglich in der Zukunft?
Also ich glaube, es sind so auch Einzelfragestellungen, wo ich auch ein bisschen die Antwort von der Politik brauche. Es gibt beispielsweise ganz viele möblierte Räume, die unglaublich teuer sind. Und ich frage mich, wenn die unmöbliert wären und man die vielleicht auch als Künstler sich teilen könnte, wären die wieder bezahlbar? Und dass man da sozusagen auch nicht rangeht an so bestimmte Nischen in der Wohnungspolitik. Und die KünstlerInnen sind ja nicht so anspruchsvoll. Die können auch mal eine Zeit lang in der WG wohnen, zusammen also eine Kollaboration machen und so weiter. Und dafür müsste das Angebot geschaffen werden.
Tamara? Genau, das ist das, was ich vorher schon gesagt habe. Da müssen wir am Beispiel möblierte Wohnungen auf jeden Fall auf die Bundesebene auch gucken. Ne? Das ist auch immer noch was, was aber, glaube ich, unser Generalsekretär jetzt auch vor kurzem angekündigt hat, dass er da genauer reingucken will, dass nicht mehr so viele Möglichkeiten gegeben sind, zum Beispiel Mietpreisbremsen zu umgehen. Darüber hinaus glaube ich, dass viele erstmal am Anfang auch zweigleisig fahren, also DJ und noch was anderes sind, irgendwie angefangen haben. Und da müssen wir natürlich hier Arbeitsbedingungen und Möglichkeiten schaffen, dass man von dem anderen Standbein lange und gut leben kann, damit man was zurücklegen kann auch für das DJ-Leben. Und das gehört natürlich auch dazu, neben der Wohnraumfrage, dass man hier gute Arbeitsbedingungen hat und dass man, glaube ich, auch im Nachtleben gute Arbeitsbedingungen hat. Das ist auch was, was mir zumindest angetragen wird, was immer wichtiger wird, was auch für die Leute, die in den Bars, in den Clubs arbeiten, immer wichtiger wird.
Tamara Lüttke, sie ist clubpolitische Sprecherin für die SPD im Berliner Abgeordnetenhaus und Lutz Leixenring vom Vorstand der Clubkommission, der Interessenvertretung der Clubs sozusagen. Dankeschön.
Danke.
Gerne.
Das ist 808 State, übrigens auch aus Manchester, oder?
Genau.
Pacific State. Musik, die zu hören ist im Podcast Grenzgänger, die Geschichte des Berlin-Sounds, dessen Abschluss wir hier heute Abend mit 2 Stunden Live-Sendung feiern, beziehungsweise gefeiert haben. Die Sendung ist nämlich fast vorbei. Danke, dass Sie hier heute sind und das Ganze mit uns machen. Mr. Grenzgänger, der Mann, dessen Berlin-Geschichte der rote Faden unserer Serie war, ist jetzt nochmal hier bei mir. Marc, wie geht's denn für dich jetzt in Berlin weiter? Also ich meine, du bist in einem Alter, das darf ich sagen, wo andere sich über ihre Rente freuen. Das scheint für dich ja kein Thema zu sein.
Das Wort für mich ist existent. Also ich mag das, ich mag Musik und ich mag das, bis ich sterbe. So einfach ist es. Yes. Gibt's keine Pause.
Glaubst du, du wirst Berlin, die Stadt, die dein neues Zuhause geworden ist, jemals nochmal verlassen? Oder?
Das habe ich ja gar keine. Ich sage niemals nie, man weiß nie natürlich. Ne? Aber so im Moment, ich sehe keinen Grund, warum ich hier Berlin verlassen soll. Wo soll ich denn so hingehen? Wo? Zeig mir einen Ort, der besser ist.
Warum ist diese Stadt für dich der beste Ort?
Ja, weil es halt für alles, was ich brauche. Also ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber für mich ist das alles, was ich brauche.
Schönes Schlusswort. Ja? Danke dir, Marc, für deine Geschichte und dass du sie uns erzählt hast. Gerne. Damit sind wir am Ende dieser Sendung. Falls Sie unseren Podcast noch nicht gehört haben, dann würden wir uns freuen, wenn Sie es tun. In der ARD-Audiothek. Ich sage wir, denn so eine Serie schafft man nur als Team. Grenzgänger bin natürlich unter anderem ich, Sophia Wetzges, mein Name. Mindestens genauso viel aber auch Max Stern, Klaus Schwartau, Diana Rapovic, Sarah Meinhold und viele andere, die daran mitgearbeitet haben. Dankeschön. Das ist ein Teamjob. Ich kann es nicht anders sagen. Hier geht's weiter mit dem Radio 1 Soundcheck und mit Thorsten Groß. Wir sagen Tschüss und Dankeschön. Bleiben Sie noch hier. Dankeschön auch an Sie, ans Publikum. Danke sehr. Yeah.
Radio 1.
Grenzgänger. Die Geschichte des Berlin-Sounds. Der Talk. Live aus dem Studio 14. Die RBB Dachlounge. Mit Sophia Wetzke.